Heute sprechen wir über eine der schwierigsten Entscheidungen nach einer Trennung. Bleiben wir in Kontakt oder breche ich den Kontakt komplett ab? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit.
In meiner Beratung habe ich oft das Problem, dass wir vor der Frage stehen, Kontaktabbruch ja oder nein. Und die Einwände, die ich oft höre, sind, dass wenn ich den Kontakt kappe, dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es wirklich vorbei. Und diese Endgültigkeit löst so eine Art Kontrollverlust aus. Weil der Kontakt ist sozusagen eine Sicherungsleine. Auch wenn der Kontakt wehtut, möchte man ihn aufrechterhalten, damit man weiß, dass der andere noch irgendwie da ist.
Ja, und vielleicht auch, wenn es so um das Bedürfnis von Kontrolle geht, dass man weiß, wie es ihm geht, ob es ihm vielleicht genauso schlecht geht, ob es ihm gut geht. Und das quasi aus der Hand zu geben und zu sagen, nein, es tut mir jetzt wirklich gut, gar keinen Kontakt zu haben, ist oft ein sehr angsterfüllender Gedanke.
Ja, und auch, dass man irgendwie das gemeinsam durchsteht. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber man geht ja gemeinsam die Trennung durch. Und wenn man dann den Kontakt abbricht, muss jeder für sich alleine kämpfen. Und so hat man das Gefühl, wenn man den Kontakt aufrechterhält, na gut, wir sind jetzt getrennt, aber mir geht's nicht so gut und ihm geht's wahrscheinlich auch nicht so gut. Und wir können ja trotzdem irgendwie noch miteinander reden und es irgendwie gemeinsam durchstehen. Aber das Problem an der Stelle ist, meistens ist es nicht so gut.
Was sehr eng mit dieser Furcht vor der Endgültigkeit zusammenhängt, ist tatsächlich die Hoffnung. Dass man sich irgendwie dadurch, dass man in Kontakt bleibt, so eine kleine Tür aufhält, dass man denkt, okay, vielleicht unter gewissen Umständen ist es ja aber noch gar nicht vorbei. Und vielleicht gibt's ja doch noch ein Happy End für uns. Und diese Hoffnung, die muss gar nicht wahnsinnig groß sein. Es reicht schon, wenn diese Hoffnung ein kleiner Funke in seinem Kopf ist. Das reicht oft schon, dass man denkt, nee, so ganz will ich den Kontakt noch nicht abkappen.
Was ich auch oft höre ist, ich habe ihm geschrieben, weil ich das irgendwie gebraucht habe. Wir hatten da letztes Mal schon drüber geredet, es entsteht halt eine körperliche Bindung. Wenn er dann zurückschreibt, hat man irgendwie ein gutes Gefühl. Also man kriegt irgendwie ein positives Signal, alleine durch das Schreiben, egal ob der Inhalt jetzt positiv oder negativ ist. Man merkt es ja dann auch schon, wenn man die Nachricht abschickt, man ist ein bisschen aufgeregt, hat vielleicht lange überlegt, ob man das jetzt schicken soll oder nicht. Und wenn dann das Handy vibriert und man weiß, okay, der hat zurückgeschrieben, ist man ein bisschen aufgeregt. Wenn dann irgendwas Nettes da drin steht, dann kann man sich da irgendwie dran festhalten.
Ja, das ist dann dieses kleine gute Gefühl, was aber ja leider meistens nicht so lange anhält, sondern was tatsächlich dieser eine Moment ist, wo man denkt, ah, jetzt sind wir wieder in Kontakt. Es fühlt sich irgendwie gut an. Ich habe was von ihm gehört. Was da auch sehr mit reinspielt, was ich fast bei jeder Trennung erlebe, ist, dass sich noch sehr, sehr lange zum Beispiel der WhatsApp-Status angeguckt wird. Dass man, wenn man irgendwelche anderen Apps hat oder Social-Media-Kanäle, dass es einen irgendwie immer wieder dahin zieht, dass man denkt, okay, ich gucke jetzt hier nochmal einmal nach, sich dann vielleicht auch denkt, ja, wenn es tatsächlich irgendwas Belangloses ist, ach guck mal, es geht mir ja auch gut dabei. Werden wir noch drüber reden, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das zu machen.
Ein weiterer Grund ist natürlich die Gewohnheit und die Ritualisierung. Da hatten wir auch das letzte Mal schon drüber geschrieben. Aber man hat ja Zeit mit dem Menschen verbracht und man hat geschrieben und telefoniert und eine gewisse Nähe geteilt. Und all diese Routinen brechen natürlich weg. Was bleibt, ist halt ein Gefühl von Leere und Orientierungslosigkeit. Das kann man natürlich schnell beheben, wenn man sagt, okay, wir bleiben im Kontakt. Man kann versuchen dann, das nicht zu spüren, indem man letztendlich doch Kontakt sucht.
Ein weiterer Grund sind außerdem auch oft Schuldgefühle oder das Gefühl, irgendwie für den anderen verantwortlich zu sein. Das kommt dann meistens einher mit solchen Gedanken wie, er hat sonst niemanden oder ich will ja nicht, dass er so leidet. Ich fühle mich irgendwie dafür verantwortlich, dass ich ihm jetzt vielleicht irgendwie aus dieser schweren Zeit raushelfe. Und das ist ja natürlich, das ist eine große Verantwortung, die die Frauen da auftragen.
Auf jeden Fall. Manchmal ist es auch genau umgedreht. in meinen Augen. Mhm. Also sie gucken, sind wir wieder bei den Social Media Kanälen und sehen, ach, ihm geht's ja gut. Und auf einmal scheint er ja gar keine Verantwortung für dich zu tragen dann in dem Moment. Er nimmt eben keine Rücksicht. Oder im schlimmsten Fall siehst du ihn dann irgendwie, er hat einen neuen Partner auf einmal, so innerhalb von einer Woche oder so. Und dann denkst du, ja, war das hier alles irgendwie ein Witz? Ich meine, war das so bedeutungslos, dass er jetzt sofort weiterzieht?
Da vielleicht auch noch beachten muss, ist, dass ja oft das tatsächlich auch wirklich ein Kommunikationskanal ist. Also es ist ja, man hat vielleicht das Gefühl, okay, er sendet irgendwie an alle, aber ganz oft kommt auch dieses Gefühl auf, er sendet irgendwie für mich und ich sende dann auch was für ihn. So, dass man dann doch über so einen Kanal wie zum Beispiel den WhatsApp-Status, der eigentlich so, ja, ich gehe da rein und schicke das irgendwie an meine ganzen Freunde, aber ganz oft ist es dann tatsächlich auch eher ein, naja, ich möchte, dass diese eine bestimmte Person das sieht, was ich hier gepostet habe. Und dem sollte man sich sehr bewusst sein, wenn man halt diesen Weg geht, dass man sich diese Kanäle offen hält.
Ja, das passiert häufig, dass man Botschaften indirekt sendet über so Status-Updates zum Beispiel.
Genau, und es führt leider dazu, dass es oft dann auch sehr chaotisch wird tatsächlich, weil dann ist natürlich, kommt auch solche Gedanken auf, okay, hat er das denn wirklich nur für mich gemacht? War das jetzt irgendwie Zufall? Und das kann einen schon, nach einer Trennung hat man ja sowieso wahnsinnig viele Gedanken und oft auch sehr, sehr lange Grübelphasen. Und das wird dadurch natürlich nochmal sehr befeuert, indem man in so einen interpretierenden Pfad geht, sage ich mal.
Alles auf die Goldwaage gelegt, letztendlich.
Ja, und halt ja gar nicht so richtig weiß, was Sache ist, sondern es ja nur
vermutet.
Ja.
Ja. Wir haben jetzt darüber geredet, dass es viele Gründe gibt, warum man den Kontakt beibehält. Aber da sind natürlich Risiken mit verbunden. Wenn ich im Kontakt bleibe, dann passieren natürlich bestimmte Dinge. Mhm. Manchmal möchte ich die auch, dass die passieren. Weil ich zum Beispiel insgeheim die Hoffnung habe, dass das wieder was wird. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, die Trennung ist da und sie scheint auch endgültig zu sein. Oder ich habe mich dafür entschieden, dass ich nicht mehr möchte. Mhm. Aber ich behalte den Kontakt bei. Was sind denn da die Risiken?
Also das erste Risiko ist natürlich, dass man emotional immer wieder quasi in so einen Rückfall gerät. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Wir haben ja jetzt das ist die dritte Folge über Trennung. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass natürlich ein Kontakt einen immer wieder zurückwerfen kann in so eine Phase, die sehr schmerzhaft ist. Man fängt quasi immer wieder so ein bisschen von vorne an, weil eigentlich ist eine Trennung, es ist nichts Lineares, es kommt in Wellen, aber es sollte langsam sich bessern. Und ein Kontakt kann immer dazu führen, dass man quasi immer wieder ein Stück nach hinten geworfen wird. Auch wenn sich der Kontakt vielleicht in dem Moment des Kontaktes gut anfühlt oder man vielleicht sogar denkt, ach guck mal, hat gar nicht so viel mit mir gemacht. Letztendlich macht es doch was mit den Menschen.
Und es sendet falsche Signale unter Umständen. Mhm. Sowohl an ihn und eigentlich im Grunde genommen auch für dich.
Ja.
Ich meine, klar, jede Nachricht aktiviert die Bindung von Neuem und du kriegst diesen Hoffnungsschub und darauf folgt ja meistens ja wieder der Schmerz. Aber was du ihm letztendlich sendest, wenn du zum Beispiel ihm die ganze Zeit schreibst, ist, naja, sie ist ja noch verfügbar.
Ja, sie hängt noch an mir.
Genau. Und wenn ich jetzt etwas möchte, ne, dann kann ich mich ja melden, wenn es mir passt.
Ja. Diese falschen Signale, da sollte man sich bewusst sein, dass man halt immer schon auch ein Signal sendet bei jedem Kontakt.
Und auch das Warmhalten spielt da eine Rolle. Weil wenn man die ganze Zeit Signale sendet und der andere ist halt so ein Typ, wo du schon die Vermutung hast, der hält mich warm, oder das auch einer der Trennungsgründe zum Beispiel war. Was er dadurch lernt, ist, naja, sie ist noch da. Ich kann einfach so weitermachen. Ich halte sie immer noch warm.
Genau, und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Risiko quasi, ist, dass man natürlich manchmal damit auch so Dynamiken weiterführt, die vielleicht schon in der Beziehung stattgefunden haben. Ne, das ist besonders gefährlich tatsächlich, wenn der Ex-Partner narzisstische Züge hatte oder auch so ein Vermeider war, also ein unsicherer Bindungstyp, Bindungsangst hatte, dann werden ja oft solche Dynamiken nach einer Trennung noch weitergeführt, ne? Dass der eine immer wieder versucht, die Bindung aufrecht zu erhalten und der andere entweicht. Ja.
Und darin aber auch die Bestätigung sieht, ja, und dadurch die Sicherheit und dadurch dieses Verhalten überhaupt erst aufrechterhalten kann.
Ja, und dann bleibt man halt in so Schleifen bestehen, ne, die ja meistens dann auch schon während der Beziehung stattgefunden haben und vielleicht ja sogar der Trennungsgrund waren.
Ja, wenn man den Kontakt aufrechterhält, dann ist ein Abschluss um einiges schwieriger.
Ja.
Also wenn der Kontakt da ist, dann ist es halt ein offener Prozess. Und dein Herz bleibt letztendlich in Wartehaltung.
Genau, wir hatten das letzte Mal gesagt, dass der Verstand oft weiter ist als die Gefühle. Und genau das ist hier quasi auch oft der Fall. Der Verstand weiß vielleicht sogar, okay, es wäre richtig, mich jetzt nicht zu melden, aber dann kommt das Gefühl und sagt, doch, schreib ihm, er soll das eine unbedingt wissen. Und dann schreibt man ihm, gibt quasi diesem Gefühl nach und dann ist quasi das Gefühl auch wieder bestätigt und dann macht man es dem Herzen tatsächlich sehr viel schwerer, dem Verstand zu folgen.
Ja, und auch die Nachrichten machen was mit dir. Jede Antwort, die zum Beispiel erst Tage später kommt, ist ein kleiner Stich.
Ja.
Oder jede Nachricht ohne Bedeutung ist letztendlich auch irgendwo eine Kränkung. Und dann kommt man auf einmal in so eine Schleife, wo man doch Bestätigung sucht, wo man letztendlich darauf angewiesen ist, dass die Nachrichten, die man sendet, irgendwie ein Feedback geben und irgendwie Sachen von ihm offenbaren, was der andere vielleicht ja auch zu verhindern versucht und das sozusagen auch mit Absicht macht.
Das bringt uns eigentlich zu der Kernfrage, die man sich stellen sollte, nämlich tut mir der Kontakt gut oder tut mir der Kontakt weh? Und ganz wichtig ist da im Blick zu behalten, dass es da auch um das Langfristige geht, nicht um das Kurzfristige, sondern dass man sich wirklich fragt, ist der Kontakt jetzt was, was mir irgendwie ja auch längerfristig gut tut und nicht nur diesen einen Impuls nachgeht oder komme ich in Schmerzen?
Was ich auch oft erlebt habe, ist, man trennt sich und dann gibt es noch ein paar Telefonate, wo man zum Beispiel über sich redet und wie das so alles gelaufen ist. Und ich finde das nicht verkehrt, das kann man schon machen. Aber umso länger die Trennung anhält, umso eher muss man eigentlich den Abstand suchen, in meinen Augen. Und die Kernfrage, wie du gesagt hast, tut er mir gut oder tut er mir weh, ist halt eine tricky one, wie man so schön sagt. Also, weil kurzfristig scheint es ja gut zu sein. Langfristig scheint es irgendwie nicht so gut zu sein. Aber was ist mein Bedürfnis in dem Moment? Kurzfristige, ich sag mal, Stabilisierung oder langfristig irgendwie mich zu lösen? Und da entscheidet man oft sich für die kurzfristige Variante, weil man kriegt es sofort. Man
genau,
kriegt dieses Gefühl sofort.
Ich glaube, die kurzfristige Variante wird auch oft gewählt, weil wir hatten im ersten Podcast über den Schmerz gesprochen und dass der Schmerz nach einer Trennung eine wirklich körperliche Erfahrung ist. Und man will das natürlich nicht fühlen. Man will diesen Schmerz nicht fühlen. Und wenn man den Ausblick hat, okay, ich schreibe ihm jetzt, und dann ist vielleicht dieser Schmerz, diese Traurigkeit, dieser Verlust, fühlt sich dann für diesen einen Moment vielleicht ein bisschen erleichternd an, dann ja, dann ist es die Entscheidung da quasi manchmal, glaube ich, einfacher. Und da aber nochmal, habt wirklich die Zukunft im Blick. Also tut er euch, dieser Kontakt, euch langfristig gut?
Was ich immer vorschlage, ist, wenn sich jemand nicht entscheiden kann und ich merke, der Kontaktabbruch wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, dann sage ich, okay, dann mach doch den Kontakt, halt ihn, aber schreib dir mal die Dinge auf für ein kleines Tagebuch. Und wenn du dann 2 Wochen zurückblätterst und da steht, ja gut, er hat mir geschrieben, es ging mir danach schlechter, weil du musst halt aufschreiben, wie du damit umgehst, wie du dich damit fühlst, dann merkst du, dass das im Allgemeinen dir dann nicht gut tut. Weil im Moment merkt man das dann nicht so. Und wenn man das nirgendwo festhält, dann hangelt man sich von Moment zu Moment und die Momente verblassen. Und war irgendwie 3-mal ganz schlimm und dann war es doch 1-mal wieder gut und dann klammert man sich an diesen einen Moment fest. Die anderen 3 schlimmen Momente verschwinden ins Nirvana und so kann man sich ziemlich lange selber in der Schwebe halten. Aber wenn man die Sachen aufschreibt, kann man zurückblättern und gucken. Man sieht ein Muster und da kann man dann auch leichter vielleicht entscheiden, ob es mir gut tut oder nicht.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du gerade mitten im Trennungsschmerz steckst und dir wünschst, wieder klarer zu sehen, dann können wir gemeinsam durch deine individuelle Trennungsdynamik gehen. Denn jeder Schmerz hat seine Ursache und du musst nicht versuchen, das alleine zu sortieren. In der kostenlosen Erstberatung schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dein Nervensystem so überfordert. Und was dir jetzt wirklich hilft, emotional zur Ruhe zu kommen und wieder handlungsfähig zu werden. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne vorbei und jetzt zurück zur Folge. Ein Kontaktabbruch ist fast immer sinnvoll. Vor allem, wenn man noch Hoffnung hat und wenn man noch Gefühle hat. Und das klingt wirklich sehr hart, weil das natürlich auch auf der anderen Seite genau die Gründe sind, warum man ja den Kontakt sucht. Aber wenn man eine Trennung durchläuft, dann ist es wichtig, dass man da tatsächlich in so eine Akzeptanz kommt, also die Trennung akzeptiert. Und da ist Hoffnung oder noch Gefühle, die stehen einem dabei im Weg.
Auch beim Schreiben, wenn du emotional zurückfällst, also wenn du zum Beispiel traurig bist, dass er nicht sofort antwortet,
ja,
oder ewig auf seine Antwort wartest und dann erleichtert bist, wenn er sich dann meldet.
Genau, dieses Traurigsein, wenn er nicht antwortet, das würde ich sogar noch weiterführen, weil man schreibt oft und schon in dem Moment des Abschickens denkt man vielleicht, war vielleicht wirklich nicht so eine gute Idee. Und dann hofft man aber sehr, dass er sich wieder meldet. Dann kommt man oft auch in so eine Schleife, dass man tausendmal in sein WhatsApp guckt. War er online? Hat er das jetzt gelesen? Wenn er das nicht gelesen hat, warum hat er das nicht gelesen? Dann ist er noch online. Ne? Und das macht nichts Gutes mit den Menschen. Ne? So dieses, das ist ein Versuch, irgendwie auch die Kontrolle wiederzufinden, ist aber oft tatsächlich einfach wahnsinnig anstrengend und kostet wahnsinnig viel Energie. Das heißt auch so ein bisschen, man sollte sich auch so ein bisschen fragen, was passiert denn, wenn ich jetzt schreibe und er antwortet nicht? Und wenn man dann sich die Frage beantwortet mit, dann wird es mir auf jeden Fall richtig, richtig schlecht gehen, dann schreib lieber nicht. Dann schützt dich davor.
Auf jeden Fall nicht schreiben dann in so einem Moment. Was ich auch beobachtet habe, sind, nehmen wir mal an, dass die Trennung ist erfolgt, weil irgendwas vorgefallen ist. Und dann schreiben die Leute und tun so, als sei nie was vorgefallen. Also der Trennungsgrund bleibt unberührt, weil das wird dann irgendwie ausgeklammert. Ja, der eine Mensch ist nicht mehr wütend und dann gibt's so Smalltalk. Sehe ich auch problematisch, weil ich will nicht sagen, das, was da vorgefallen wird, wird dadurch irgendwie legitimiert im Nachhinein. Aber man verliert aus dem Auge, warum man überhaupt an den Punkt gekommen ist. Weil wenn man wochenlang das ausklammert, dann wird man es nie wieder ansprechen können in der Form. Und sollte man die Sachen sowieso ansprechen beim Schreiben? Nee, also beißt sich die Katze da irgendwo in den Schwanz, weil du kannst die schwierigen Dinge schwer per WhatsApp ansprechen. Aber auf der anderen Seite, wenn du es nicht ansprichst, dann geht alles wieder in Ordnung.
Ja, was ich oft von Frauen höre, die überlegen, wieder in den Kontakt zu gehen, ist es nicht auch irgendwie eine Geste der Höflichkeit oder der Freundlichkeit, wenn ich ihm jetzt schreibe, weil er zum Beispiel Geburtstag hat oder wenn jetzt Weihnachten ansteht, ist es dann nicht einfach nett und höflich und gehört sich das nicht so, ihm zu schreiben? Und oft trickst da, glaube ich, dieses Gefühl, nett und höflich sein zu müssen, einen aus, weil es ist okay, nach einer Trennung erstmal auf Abstand zu gehen. Und dazu gehört auch der Geburtstag. Und es sind oft Grenzen, ja, die man tatsächlich ziehen muss. Und das heißt ja nicht, dass du ihm nie zum Geburtstag wieder gratulieren darfst. Es gibt ja auch den Fall, und da kommen wir auch nochmal zu, wann es dann wieder möglich ist, in Kontakt zu gehen. Aber wenn man merkt, es schmerzt noch, dann man muss nicht nur aus Höflichkeit ihm zum Geburtstag gratulieren oder zu Weihnachten schreiben oder zu Neujahr schreiben. Das ist im Falle einer Trennung nicht das, ja, worauf es ankommt.
Ich finde dieses, ich habe das auch schon erlebt, das ist so eine Rückwärtsrationalisierung. Mhm. Also man erklärt sich im Nachhinein, dass das das Richtige zu tun ist, weil freundlich sein das Richtige ist. Mhm. Aber insgeheim möchte man sich ihm einfach schreiben.
Ja.
Ich hatte auch schon so paradoxe Fälle, wo er sie betrogen und belogen hat und sie ihm trotzdem zum Geburtstag gratuliert. Ne?
Ja.
Als genau. Sei nichts gewesen.
Es ist halt schon, es hat dann schon ein bisschen was, ne? Man macht sich dann selber so ein bisschen klein, ne? Und das ist nicht freundlich. So, du musst nicht die freundliche, lächelnde sein, die über alles drüber steht. Es ist okay, nach einer Trennung klare Grenzen zu haben, konsequent zu sein und zu sagen, es reicht jetzt. Was auch noch wichtig ist, ist, es gibt auch tatsächlich Fälle, wo ein unbedingter Kontaktabbruch geraten wird. Ne? Das sind vor allen Dingen Beziehungen, wo man das Gefühl hat, der Ex ist narzisstisch oder manipulativ. Oder auch, es hat in der Vergangenheit so einen On-Off-Charakter gehabt, die Beziehung. Dann ist natürlich die Rückfallschlaufe nochmal wieder sehr viel gefährlicher, weil man ist die ja offensichtlich schon ein paar Mal gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir beenden das Ganze, dann kommen wir wieder zusammen, wir beenden das Ganze, dann kommen wir wieder zusammen. Und wenn es dann irgendwann die Entscheidung gibt, dass man sagt, nein, stopp, ich habe keine Lust mehr auf diese ganze Achterbahnfahrt, dann ist das natürlich auch nochmal ein Muster, was man durchbrechen sollte.
Auch wenn er schreibt. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass man selber nicht schreiben soll, aber oftmals auch der Partner, der Ex, der versucht einen ja auch irgendwie zu triggern in vielen Dingen. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, ey, der schreibt mir jetzt gerade nur, weil er wieder was von mir will oder weil mir langweilig ist, dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, ob man darauf wirklich eingehen sollte in irgendeiner Form. Also natürlich kannst du mit einem Emoji antworten, damit er irgendwie sieht, ja, du hast es gelesen, aber mehr als ein Einzeiler und vor allem, dass er nichts aus deinen Gedanken lesen kann, sollte da nicht kommen in meinen Augen dann. Weil sonst kommt man wieder an den Punkt, wo man schon war.
Ich würde sagen, wir kommen einmal ganz praktisch dazu, wie man einen Kontaktabbruch emotional durchhält. Und ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, da spielen natürlich Social-Media-Kanäle eine ganz große Rolle. Ich weiß auch, dass das Gehirn einen quasi da echt Streiche spielen kann und sagen kann, ja, also bei Instagram habe ich ihn ja auf stumm geschaltet, da gucke ich mir auch nichts an. Und dann gibt's aber dieses eine Spiel, was wir immer gespielt haben. Und da sehe ich dann ja auch, wann er das letzte Mal gespielt hat. So, das ist, letztendlich ist das alles das Gleiche. Also mit Social Media, wenn man sagt, okay, ich stelle ihn stumm, dann sollte man das auch tatsächlich relativ konsequent durchziehen. Man darf da natürlich, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man darf da auch liebevoll mit sich sein. Ne? Wir haben ja in der zweiten Folge übers Loslassen gesprochen und auch darüber, dass das echt richtig doll schwerfällt oft. Man darf liebevoll mit sich sein und auch sich mal vielleicht den ein oder anderen Rückfall oder das ein oder andere Linsen in doch irgendwie im Status-Update sich erlauben. Ne, man darf da liebevoll, also man muss da jetzt nicht noch zusätzlich zu dem Trennungsschmerz besonders hart zu sich selber sein. Aber natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Kontaktabbruch durchhältst, ist natürlich sehr viel höher, wenn du das Social Media oder generell seine Posts, wo auch immer, nicht checken kannst.
Auf jeden Fall stummschalten. Ich habe das auch oft erlebt, dass man verschiedene Kanäle hat, dann hat man ihn auf WhatsApp blockiert, aber SMS funktionieren halt noch und man lässt sozusagen irgendwo Kanäle offen und unter Umständen sollte man da doch konsequent sein.
Das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, einmal über das Blockieren zu sprechen, weil ich weiß, dass das oft eine Frage ist, die aus der Beratung kommt. Sollte ich ihn blockieren, sollte ich ihn nicht blockieren? Es kommt immer, wie so oft, ein bisschen drauf an. Was auf jeden Fall beim Blockieren ganz wichtig ist, ist, dass das Blockieren kein Drama ist. Also, dass es nicht ein, und ich blockiere dich jetzt, und dann schalte ich dich in 4 Stunden wieder auf Entblockieren, und dann schreiben wir kurz, und dann nervst du mich wieder, und dann, weil da hat das Blockieren so einen Drama-Charakter. Man darf sich aber dazu entscheiden, dass man, ich sag mal, für so eine gewisse Übergangszeit vielleicht sagt, okay, wenn man merkt, ne, zum Beispiel, da ist jemand manipulativ oder da versucht jemand einem gerade echt irgendwie, tut einem der andere einfach nicht gut und er schreibt zum Beispiel viel oder man sieht irgendwie das Profilbild und es ändert sich irgendwie alle 3 Stunden, dann darf man für eine gewisse Zeit natürlich auch jemanden blockieren, ohne dass man dann ein schlechtes Gewissen haben muss.
Das ist ein guter Punkt, weil das habe ich schon oft gehört, naja, das ist doch Kinderkram, jemanden blockieren.
Ja.
Nee, so kann man es leider nicht sehen. In meinen Augen ist es halt Selbstschutz.
Und sollte auf jeden Fall, also kann dafür verwendet werden, dass es Selbstschutz ist.
Ja. Dann kommen so Einwände wie, ich kann ja jetzt nicht einfach so blockieren, das macht man ja nicht so. Und dann würde ich sagen, ja, dann sag ihm doch, dass du ihn blockierst und erklär ihm das mit Selbstschutz. Ja. Du, ich muss mich schützen, ich möchte keinen Kontakt, ich blockiere dich jetzt erstmal für 3 Monate oder für 6 Wochen und dann werde ich dich wieder entblockieren, aber ich brauche die Zeit jetzt für mich und das ist nicht kindisch.
Nein.
Und das sollte man auch tun in dem Moment.
Ich glaube, dass da wieder die Höflichkeit vielleicht und der Anstand, der auch so bei diesem, ich sollte ihm doch jetzt zum Geburtstag gratulieren, das ist doch einfach nur nett und freundlich von mir. Genau das Gleiche ist beim Blockieren halt auch oft, ne? So, das macht man doch nicht und das wäre doch jetzt wirklich unfreundlich. Es geht dabei um die Person, die das tut. Und wenn es gerade das ist, was dir gut tut oder womit du glaubst, dass es die Zukunft da einfacher wird, dann mach das. Das ist kein Drama machen. Das ist nicht kindisch.
Was man auch im Blick haben muss, sind diese Impulse, die man manchmal hat. Also man ergreift das Handy und sagt, ich schreibe ihm jetzt einfach. Das ist so ein Impuls. Und den sollte man unterbrechen. Mhm. Und sei es, dass man sich sagt, ich schreibe in 10 Minuten.
Ja, genau, dass man kurz eine kleine Pause einlegt zwischen dem Impuls. Und irgendwas dazwischen schiebt. Genau, zwischen dem Impuls und der tatsächlichen Nachricht ins Telefon tippen. Dass man dann vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt gerade den richtig dollen Drang, ihn zu schreiben, aber ich rufe jetzt erstmal meine beste Freundin an oder ich trinke ganz kurz, gehe in die Küche, trinke ein kaltes Glas Wasser, mache irgendwie eine kurze Atemübung oder lauf einmal oder geh einmal um den Block und guck mal, ob das dann immer noch da ist, der Impuls. Und ich würde mal behaupten, dass die Impulse fast alle nach 10 Minuten nicht mehr so stark sind.
Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Also wenn man irgendwie Sachen sieht, die man haben möchte, dann in dem Moment. Mhm. Und wenn man es dann nicht tut, 3 Tage später denkt man schon gar nicht mehr dran. Impulse sind natürlich eine Sache, das ist ein innerer Drang, dem man nachgehen möchte in dem Moment. Und die Unterbrechung ist wichtig, weil Impulse sind oftmals nicht besonders klug.
Genau, da kommt dann wieder der Unterschied zwischen dem Herz und dem Verstand. Der Verstand ist oft weiter schon als das Herz. Und das Herz sendet dir dann Gefühle und sagt, aber ich will doch noch, ich hänge doch noch so an ihm, ja. Ich brauche ihn so. Ja. Und der Verstand weiß aber eigentlich, nein, das tut mir nicht gut.
Und wie denkst du, soll man dem anderen sagen, dass man jetzt keinen Kontakt möchte?
Du hattest das ja eben schon einmal kurz eingeworfen beim Blockieren. Ich würde sagen, dass der Satz, ich brauche Abstand, um heilen zu können, ich brauche Abstand, um wieder ein bisschen zu mir zu kommen, ich brauche ein bisschen Abstand, damit ich wieder klar denken kann, damit ich das alles für mich sortieren kann. In einer Beziehung, wo es irgendwie eine gewisse Verständnis füreinander gab, finde ich das wichtig, dass man das macht. Wir haben das jetzt aber ja schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt auch Beziehungen, da macht das tatsächlich wenig Sinn. Ne? Gerade so On-Off-Geschichten oder auch narzisstische Beziehungen. Ne? Da macht es dann tatsächlich relativ wenig Sinn, sich immer wieder zu erklären.
Wichtig finde ich, dass wenn man das tut, dann muss es eine Aussage sein. Mhm. Man darf sich wirklich nicht zu sehr erklären und nicht zu sehr rechtfertigen, sondern man sollte sehr selbstbewusst das als Tatsache formulieren.
Genau, und von sich aus.
Und ja. Danach auch die Konsequenzen sofort ziehen. Also in dem Moment also sagen, du, ich möchte keinen Kontakt und ihn dann stumm stellen.
Genau, also reingucken. Wenn ich sage, von sich aus formulieren, dann heißt das nicht mit Vorwürfen um sich hauen, weil bei Vorwürfen, also bei, ich brauche jetzt erstmal Abstand nach dem, was du alles gemacht hast, da wird was zurückkommen, und zwar irgendwie eine Rechtfertigung oder ein neuer Streit vom Zaun brechen. Wenn man dabei bleibt, dass es halt einfach nur von sich aus, also seine Perspektive widerspiegelt, dann ist es klarer.
Man muss halt, nachdem man dann den Kontakt abgebrochen hat, man muss seinen Geist und sein Herz beschäftigt halten. Ich meine, Ablenken ist ein zweischneidiges Schwert, aber auf der anderen Seite ist es halt wichtig, dass man irgendwas zu tun hat, wo man seine Energie hineinpacken kann. Man muss neue Dinge machen. Man muss neue Entscheidungen treffen, neue Rituale. Hat mir auch das letzte Mal schon drüber geredet. Man sollte zum Sport gehen und irgendwie bewusst Dinge erleben, die einen mit positivem Input füttern. Also man braucht gute Erfahrungen. Man braucht gute Emotionen. Man muss lachen. Man muss sich bewegen. Man muss irgendwie neue Sachen kennenlernen, weil das hilft, die alten Sachen erstmal stumm zu stellen, bis das Gröbste vorbei ist.
Ich finde Ablenken in der Phase einer Trennung, die wirklich wehtut, total sinnvoll, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es gerade eine Ablenkung ist. Weil Ablenkung, ne, ist genau das, was es heißt. So, man konzentriert sich einfach erstmal temporär auf irgendwas anderes. Und das ist erlaubt, mit dem Bewusstsein, es ist gerade nur eine Ablenkung, und wie du schon gesagt hast, wenn man dann was Schönes macht und vielleicht was Schönes erlebt oder ein gutes Gespräch hat, dann geht es ja nochmal wieder ein bisschen tiefer. Ne? Dann kommt man von der Ablenkung vielleicht wirklich in ein Gefühl, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich gerade wohl, das tut mir gerade gut. Und dann wiederum kann man gucken, okay, wenn ich jetzt hier bleibe in dem Moment, der mir gerade gut tut, komme ich dann vielleicht auch ein bisschen in so eine entspanntere Situation, fällt dann vielleicht auch ein bisschen Stress von mir ab. So, das heißt, also Ablenkung ist oft der Einstieg in ein besseres Gefühl oder auch in einem, ja, dass man besser damit klarkommt.
Wir hatten letztes Mal das geteilt, so ein bisschen in Körper und Geist. Mhm. Und ich möchte da nochmal einen Bezug machen. Und zwar, der Körper, die Biochemie verändert sich. Wir hatten ja gesagt, es fehlen bestimmte Botenstoffe und dadurch fühlt man sich halt einsam und die ganzen tollen Gefühle sind weg. Man muss die austauschen, man muss die substituieren. Mhm. Man kann nicht durch irgendwie Wollen diese Botenstoffe erzeugen. Und deswegen ist es so wichtig, weil wenn schöne Gefühle fehlen, muss man sie ersetzen mit anderen schönen Gefühlen, damit die Biochemie in deinem Körper, in deinem Gehirn noch halbwegs funktioniert. Weil wenn man es nicht tut, fällt man in Löcher. Sich mit seiner Beziehung auseinandersetzen, das ist halt eine mentale Sache. Man muss sich irgendwann hinsetzen und darüber nachdenken und das reflektieren und nochmal irgendwie das verarbeiten. Das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Mhm. Aber es sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Denn das Verarbeiten ist sehr schwer, wenn du die ganze Zeit letztendlich deinen Körper sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnt. Man kann sich ja kaum konzentrieren. Man ist gar nicht in der Lage, vernünftige Gedanken zu fassen. Das heißt, die Biochemie muss stimmen, damit man überhaupt zu dem Punkt kommt, wo man sich irgendwie aktiv
mit der Beziehung nochmal auseinandersetzt auch, ja.
Genau.
Du hattest vorhin schon gesagt, dass sowas wie Tagebuch führen oder sich kurz Sachen zu notieren, vielleicht auch kurz Notizen in seine Handy-App tippt, das kann schon sehr hilfreich sein. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, man neigt zu Rückfällen, dass man sich tatsächlich aufschreibt, okay, was sind denn eigentlich die Gründe, warum wir uns getrennt haben? Was fühle ich eigentlich? Ja, warum haben wir uns überhaupt dafür entschieden, dass wir uns trennen? Und du hattest jetzt gesagt, es ist natürlich auch wichtig zu reflektieren und nochmal die Beziehung vielleicht auch gedanklich durchzugehen, um sie zu verarbeiten. Das stimmt zu 100%. Man muss aber gucken, dass man für die Selbstfürsorge trotzdem achtet und das quasi nicht 24 Stunden am Tag versucht, irgendwie die Beziehung zu verstehen, sondern dass man das irgendwie auch wirklich zeitlich begrenzt auf, dass man irgendwie sagt, heute Abend setze ich mich eine Stunde hin und schreibe mal alles auf, was zu dieser Trennung geführt hat. Oder schreibt meine ganzen Gedanken jetzt nach der Trennung einmal auf ein Blatt Papier. Dass man das quasi so ein bisschen für sich selber zeitlich eingrenzt und nicht die ganze Zeit denkt, naja, ich muss mich ja gedanklich damit beschäftigen, also mache ich das jetzt 24 Stunden. Das tut meistens nicht gut.
Bei dem Tagebuch führen, ich möchte da ein Beispiel geben. Und zwar Leute, die, sage ich mal, ihr Leben lang Tagebuch geführt haben, die können halt zurückblättern und dann gehen sie, ich sag mal, in ihre Jugend zurück und sind da an einer Stelle, wo sie ganz doll Herzschmerz hatten und die Welt bricht zusammen. Aber später können sie das lesen und ein bisschen drüber schmunzeln. Weil in dem Moment, wo sie das geschrieben haben, man sieht es ja, was sie geschrieben haben und wie sehr die Gedanken gekreist haben, ist eine Welt zusammengebrochen und es gab keinen Morgen mehr. Und wenn man dann lange Zeit später sich das anguckt, man muss ein bisschen lächeln, wie doll man da drin war in dem Moment.
Ja.
Und wie doch alles dann ganz anders gekommen ist. Und deswegen ist es so in meinen Augen so wichtig, dass man es aufschreibt, damit man später, wenn man zurückblättert, ich meine nicht jetzt Jahre später, sondern wirklich Wochen, sieht, wie sehr die Gedanken kreisen.
Ja.
Wie sehr man sozusagen immer in die gleichen, ich sag mal, Fallen tappt. Oder auch um zu sehen, welche Fragen unbeantwortet waren in der Beziehung. Oder auch um zu sehen, was war es denn eigentlich, was ich gefühlt habe, was mir gefehlt hatte in dem Moment?
Das, was du gerade erzählst, hat natürlich auch was wahnsinnig Tröstendes und was einen selber total stark machen kann und bestärken kann, dass man weiß, okay, ich habe das schon mal so gefühlt und damals habe ich es geschafft und ich bin da rausgekommen und es ging mir danach gut und es ging mir danach sogar viel, viel besser. Und ich bin, heute mache ich drei Kreuze, dass ich diesen Typ von damals endlich losgeworden bin. Also es hat ja auch was sehr, sehr Bestärkendes für einen, sowas sich dann nochmal durchzulesen. Vielleicht kommen wir einmal dazu, was man tun kann, wenn er sich wieder bei einem meldet.
Ja, wir hatten das ja schon angedeutet. Es gehören ja immer zwei dazu. Auch eine Trennung. Ich meine, es gibt die gemeinschaftliche Trennung und dann gibt es aber auch das Verlassenwerden und Verlassen. Oder irgendwie sowas dazwischen, wo man sich nicht genau sicher ist, was es denn ist. Natürlich gibt es auch noch das Ghosting, wo was eine Extremform ist, ne, wo der eine einfach verschwindet. Aber wenn er schreibt, also er immer wieder reaktiviert, dann sitzt er letztendlich im gleichen Boot wie du. Er hat genau die gleichen Probleme, über die wir hier gerade geredet haben. Und man muss wissen, was die Intention letztendlich dahinter ist. Weil, wenn sich sowieso nichts ändert und das der Grund ist, warum ihr euch getrennt habt, sagen wir mal, er springt immer hin und her. Also erstmal für die Beziehung, dann wieder gegen die Beziehung. Nun gut, jetzt ist er wieder irgendwie am Leiden und schreibt und will dich irgendwie nicht aus seinem Kosmos lassen, will dich nicht ziehen lassen, möchte dich wieder zurück oder kann jedenfalls nicht loslassen, dann hat es natürlich was Schmeichelndes. Aber auf der anderen Seite, geht's da wirklich um dich oder geht's da nur um seinen Schmerz? Ist nicht immer so einfach zu unterscheiden. Und wenn man für sich entschieden hat, ich muss diese Trennung durchziehen und nicht noch in der Hoffnung hängt, dann sollte man ihm sagen, du, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, dass du mir schreibst, ich brauche Zeit. Wenn er das nicht respektiert, kann man ihn ignorieren und wenn er das nicht akzeptiert, dann kann man ihn blockieren. Aber man muss vorsichtig sein, dass wenn er die Hand nach dir ausstreckt und du weißt, es macht keinen Sinn. Also dein Kopf weiß, es macht keinen Sinn, dein Herz vielleicht nicht, aber dein Kopf weiß es. Dann sollte man nicht darauf eingehen, weil wenn man schon dreimal diese Runde gedreht hat, dann wird man sie auch ein viertes Mal drehen sonst.
Ja, das Ignorieren kann oft eine Entscheidung für einen selber sein und auch da werft die Höflichkeit und die Freundlichkeit echt über Bord. Also wenn ihr glaubt, das tut mir jetzt gerade nicht gut, man muss nach einer Trennung seinem Ex-Freund nicht antworten. So, das ist keine unfreundliche Geste, sondern es ist ein Selbstschutz.
Definitiv. Und ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, bei so wiederkehrenden Mustern oder Partnern, die wirklich einem wirklich nicht gut tun, naja, da muss man den Kontakt konsequent vermeiden, sofern es möglich ist. Also die Einschränkung ist Kinder.
Genau, kommen wir gleich noch zu.
Aber oder irgendeine finanzielle Verflechtung, ja. Sachen, organisatorische Sachen, die geklärt werden müssen. Aber abgesehen davon,
genau,
vermeiden.
Zu der Möglichkeit kommen wir gleich. Vielleicht einmal noch der Vollständigkeit halber, wann Freundschaft tatsächlich möglich ist. Und da ist die Antwort meistens nach sehr, sehr langer Zeit oder auch nie. Warum nach sehr langer Zeit? Das können ein paar Monate sein, können ein paar Jahre sein. Ist individuell. Aber ich würde sagen, eine Freundschaft oder ein Kontakt ist dann möglich, wenn tatsächlich keine Gefühle mehr da sind.
Keine romantischen Gefühle.
Genau, wenn man die Hoffnung nicht mehr hat, dass man vielleicht zusammenkommt wieder. Wenn man keine körperlichen Reaktionen mehr hat auf seine Nachrichten. Ne? Also wenn man jedes Mal denkt, er hat mir wieder geschrieben, dann ist die Zeit für Kontakt noch nicht da. Also wenn man zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, wenn man sich neutral gegenübersteht.
Und ihn nicht mehr idealisiert in irgendeiner Form.
Ja.
Also die Beziehung auch idealisiert. Wenn man immer noch, ich sag jetzt mal, daran hängt, dann geht's
eigentlich
halt nicht.
Und das ist natürlich das Tragische auch so ein bisschen, eigentlich genau dann, wenn das Leben nicht mehr von seinem Verhalten beeinflusst wird. Und ich weiß auch, dass dann auch oft gar kein Kontakt mehr gewünscht ist tatsächlich. Also meistens ist das tatsächlich genau der Zeitpunkt, wo man dann denkt, nee, also wirklich nicht. Zu dem möchte ich keinen Kontakt mehr, nein. Nein, danke.
Ja, nein, danke. Und wenn dann, also andere Möglichkeiten sind natürlich, wenn dann die Zeit vergangen ist, jeder kennt es vielleicht oder auch nicht. Zu manchen Ex-Partnern kann man eine freundschaftliche Beziehung pflegen, aber da müssen halt diese Dinge erfüllt sein. Und dann schreibt man sich halt zweimal im Jahr, trifft sich einmal irgendwie über Weihnachten oder wie auch immer es passiert und ist total in Ordnung. Und also dann ist es eine Bereicherung sogar.
Ja, genau, dann kann halt aus einer Beziehung auch eine Freundschaft werden, aber es sollte halt bei beiden so sein. Ne? Also wenn der eine, vielleicht auch der Mann, immer noch die Hoffnung hat, dann ist es auch unfair, sich weiter mit ihm zu treffen, eine Freundschaft aufzubauen, auch wenn man selber ihm vielleicht neutral gegenübersteht. Aber wenn man weiß, bei ihm sind noch Gefühle da, dann ist es ja auch eine schwierige Entscheidung.
Okay, Isabella, wie macht man das denn jetzt, wenn ein Kontaktabbruch in der Form nicht so richtig möglich ist?
Genau, also wir hatten ja gesagt, dass das zum Beispiel dann der Fall ist, natürlich, wenn man gemeinsame Kinder hat oder auch zusammenarbeitet oder finanziell oder auch beruflich irgendwie noch miteinander verflochten ist. Und da ist ganz wichtig, und das ist viel leichter gesagt als getan, aber dass man das tatsächlich trennt. Dass man sagt, jetzt zum Beispiel bei Kindern, wir sind kein Paar mehr, aber wir sind halt noch Eltern. Also wir unterhalten uns nicht mehr als Paar oder auch nicht als Ex-Paar, sondern wir unterhalten uns, weil wir verantwortlich sind für ein oder mehrere kleine Lebewesen. Und weil wir dieser Verantwortung nachgehen wollen, unterhalten wir uns. Aber wir unterhalten uns tatsächlich ausschließlich darüber. Das Gleiche natürlich beim Beruf, ne? Man muss dann zurückgehen quasi zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, wir unterhalten uns jetzt nicht hier als Paar oder Ex-Paar, sondern als Arbeitskollegen oder was auch immer.
Also wenn ich das jetzt zusammenfassen könnte, wäre es so viel wie nötig und so wenig wie möglich?
Das ist eigentlich eine ganz schöne Faustregel, ja. da kommt es natürlich auch tatsächlich auf beide Partner an, ne? Auch da ist natürlich manchmal das so, dass sich der Kontakt dann, und das ist mir bewusst, ne, trotzdem als schwierig, also auch wenn sich zum Beispiel einer dessen bewusst ist, aber der andere, ne, fängt immer wieder mit irgendwie, sei es Vorwürfen oder mit irgendwas anderem an, da kann es dann tatsächlich auch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, wir begrenzen jetzt hier unsere Unterhaltungskanäle, sage ich mal, unsere Kommunikationskanäle, weil wenn wir miteinander telefonieren, um irgendwelche Absprachen zu machen, dann funktioniert das nicht, weil wir streiten dann einfach irgendwann wieder oder wir verlieren uns dann in alten Geschichten oder sowas, dass man dann tatsächlich sagt, okay, wir machen es nur noch schriftlich. Also es werden nur noch Absprachen schriftlich getroffen. Ich meine, wir haben jetzt Kinder und Arbeit und sowas. Oft ist es ja auch so, gerade wenn man irgendwie verheiratet ist und sich scheiden lassen will, dann dauert das ja einfach auch alles sehr, sehr lange, um das alles irgendwie auseinander zu dividieren, um Termine muss man zusammen wahrnehmen und sowas. Und da kann es tatsächlich wichtig oder sinnvoll sein zu sagen, Absprachen laufen nur schriftlich über E-Mail oder über WhatsApp. Einfach damit man auch so ein bisschen die Emotionen reduzieren kann, damit man sich selber auch so ein bisschen kontrollieren kann und auch den Partner so ein bisschen in Schach halten.
Und alles klar nachvollziehbar ist auch.
Ja.
Und was mit Grenzen definieren? Weil manche Leute halten sich ja nicht daran.
Also Grenzen definieren ist ja sowas Ähnliches wie so, ich sag mal, Spielregeln für das Miteinander neu aufzusetzen. Und da kann man dann zum Beispiel sowas sagen wie, ich möchte die Kommunikation auf die Kinder fokussieren und nicht auf uns. Oder ich möchte nicht mehr über Vergangenes sprechen. Oder meinetwegen auch, ich möchte auch nicht auf persönliche Nachrichten von dir reagieren, sondern tatsächlich nur alles, was mit Absprachen zu tun hat, was mit dem Beruflichen zu tun hat, was mit der Scheidung zu tun hat, was mit dem Haus zu tun hat, was mit den Kindern zu tun hat. Ne, dass man da sehr klar ist. Und auch da ist wichtig, dass man nicht in so eine Rechtfertigungsschleife reingeht, sondern dass man einfach sehr klar die Grenzen setzt. Wenn man merkt, dass das alles einen wahnsinnig viel mitnimmt und dass das alles ja mehr so schlecht als recht klappt mit den Vereinbarungen, die man so trifft und sowas, dann sollte man auch auf sich achten, dass man irgendwie davor einem Kontakt, der nötig ist, und nach einem Kontakt sich vielleicht so eine kleine Pufferzeit einbaut und irgendwie sagt, okay, wir sehen uns irgendwie gleich, davor fahre ich mich einmal runter und gehe einmal spazieren und danach nehme ich mir auch nochmal 10 Minuten, damit ich das Ganze irgendwie ganz bewusst loslassen kann. Das kann ganz wichtig sein, um sich selber so ein bisschen zu regulieren und um da nicht zum Beispiel völlig gestresst in so einen Termin zu platzen, den man mit jemanden hat, mit dem man sich eigentlich auch zum Beispiel gar nicht mehr versteht oder wo noch Gefühle da sind, sondern dass man sich da mental drauf vorbereitet und auch mental drauf, also mental nacharbeitet quasi, dass man dann sagt, okay, ganz bewusst lasse ich das jetzt einmal, nehme ich mir 10 Minuten und versuche das einmal loszulassen.
Um ein Fazit zu ziehen, der Kontaktabbruch ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist manchmal notwendig und dadurch auch ein Zeichen von, ich sag mal, Selbstrespekt. Und Freundschaft funktioniert halt nur, wenn beide irgendwie emotional abgeschlossen haben. Und das Wichtigste ist natürlich, dass du die Beziehung zu dir selbst wahrst, weil Heilung braucht halt Ruhe und nicht diese Reaktivierung.
Ja, vielen Dank, Bela.
Du auch, Isabella.
Das war's für diese Folge, liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du gerade selber in einer schwierigen Liebessituation steckst oder dir mehr Klarheit und emotionale Stabilität wünschst, kannst du auch eine kostenlose Erstberatung mit uns buchen. Dort schauen wir uns gemeinsam an, wo du gerade stehst und was dir jetzt wirklich hilft. ganz entspannt telefonisch von zu Hause aus. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Neue Folgen gibt es zweimal pro Woche, jeden Sonntag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.